drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist Jonas, bitte schau, man denkt los. Hier ist Jonas, bitte schau, man denkt los. Die drei Fragezeichen.
Der Rhythmus der Musik steigerte sich zu einem rasenden Beat. Peter setzte sein Glas auf der Theke ab und nickte Kelly zu. Über das ganze tanzende Getümmel hinweg zuckten die bunten Blitze rotierender Scheinwerfer.
The Red Devils!
Deine Lieblingsband.
Groß!
Wie spät haben wir es eigentlich?
Gleich 12!
Was? Ich hab meinen Eltern hoch und heilig versprochen, um Mitternacht zu Hause zu sein.
Ach komm, wären deine Jungs hier, wärst du nicht so spießig.
Was soll das denn heißen?
Ach, vergiss es.
Blödsinn. Justus und Bob ziehen es nur vor, ihre Nasen in ein interessantes Buch zu stecken, als in verrauchten Techno-Schuppen. Und wenn man es genau nimmt, haben sie davon auch mehr. Jedenfalls langfristig.
Also doch, spießig. Wusste. Aber ich geh jetzt auch.
Ja gut, dann komm. Toller Abend.
So war es. Schade, dass die anderen Jungs nicht so gut aussehen wie du.
Das ist alles nur Einbildung.
Ja, ja. Na, dann will ich mal. Grüß mir Justus und Bob.
Ja, mach ich. Gute Nacht. Mhm. Verdammt kühl heute Nacht.
Nicht umdrehen, Bürschchen. Und lass die Hände schön am Lenkrad.
Ja.
Weiterfahren.
Und wenn ich das nicht tue?
Das würdest du bereuen. Da vorn fahren wir ein Stück in den Wald.
Warum? Das können Sie nicht machen. Meine Eltern warten auf mich.
Wenn du nicht tust, was ich dir sage, werden sie sehr lange auf dich warten.
Mister, bitte.
Nicht umdrehen! Fahr in den Seitenpfad. Dort hinein. Und jetzt an.
Was wollen Sie?
Stell den Motor ab. Und jetzt mach das Licht aus.
Nein.
Licht aus.
Bitte. Bitte überlegen Sie sich das.
Entspann dich, Junge. Es wird dir überhaupt nichts geschehen.
Nein. Nein. Nein.
Thank you.
Was gibt's denn, Tante Mathilda?
Du könntest so nett sein und mir die große Leiter aus der Kammer holen. Hier im Wohnzimmer fange ich an.
Womit?
Na, mit Gardinen aufhängen. Hast du nicht mitgekriegt, dass ich sie alle gewaschen habe?
Was? Ich, ja, warte, ich hol sie dir. Mhm.
Stell sie dort drüben hin. So. Ich steige auf die Leiter und du reichst mir die Gardinen, ja?
Klar doch.
Sei so gut und halt unten fest. Ich trau dieser Leiter nicht. Die ist bestimmt mindestens so alt wie ich.
Ja.
So, ja. Dann wollen wir mal. Ach, wenn ich dich nicht hätte, Just. Du weißt gar nicht, wie sehr ich ohne dich ab... Oh! Oh! Oh,
Tante!
Oh, mein Gott.
Tante Mathilda, wo tut's weh?
Au, nicht anfassen. Ach, so tu doch etwas.
Bleib liegen, ich rufe Dr. Morrison an.
Ja.
Praxis Dr. Morrison.
Justus Jonas, schnell, schicken Sie Hilfe. Meine Tante ist von der Leiter gestürzt. Sie kann sich kaum noch bewegen.
Eine gute halbe Stunde später verließ ein Krankenwagen den Schrottplatz. Dr. Morrison hatte die sofortige Einweisung von Tante Mathilda ins Krankenhaus von Rocky Beach verfügt. Die vorläufige Diagnose: eine gebrochene Schulter, Prellungen, Hautabschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung.
Justus Jonas?
Hallo Justus.
Mrs. Shaw.
Sag mal, steckt Peter vielleicht bei dir? Wir machen uns große Sorgen.
Nein, hier ist er nicht. Was ist denn passiert?
Peter war gestern mit Kelly in dieser neuen Disco.
Ich weiß.
Und beide haben versprochen, um Mitternacht wieder zu Hause zu sein. Er ist ein paar Abende hintereinander ziemlich spät ins Bett gekommen.
Und ist er nicht erschienen? Haben Sie schon mal Kelly angerufen?
Natürlich, aber sie meint, sie hätten sich kurz vor 0 Uhr getrennt. Ich dachte, er hätte vielleicht bei dir übernachtet.
Tut mir leid. Aber wenn er wieder auftaucht, grüßen Sie ihn von mir. Er soll mich anrufen. Ich habe Nachrichten für ihn.
Ach, wenn der kommt, kann er erst mal was erleben.
Wie wäre es mit 3 Tagen Hausarrest?
Ah, Strafe muss sein. Also bitte melde dich, wenn du was von ihm hörst.
Mach ich. Wiederhören. Ich komme schon.
Hi.
Kelly, verdammt.
Nette Begrüßung.
Ich dachte, es wäre Peter. Wo steckt er?
Wieso? Woher soll ich das wissen? Darf ich vielleicht mal reinkommen?
Oh, klar. Also hat er nicht bei dir übernachtet?
Wieso? Hättest du was dagegen?
Zu Hause ist er nicht. Wart ihr gestern in der Disco?
Allerdings. Um Mitternacht haben wir uns aber auf dem Parkplatz davor getrennt.
Hm.
Soll das ein Verhör sein oder was?
Ach, warte.
Wen rufst du jetzt an?
Ich will Bob anrufen. Hm. Nun komm schon, nimm den Hörer ab.
Andrews?
Tag, Mr. Andrews. Ich bin's, Justus. Könnte ich bitte Bob sprechen?
Tut mir leid, aber mein Sohn ist mit Elizabeth an den Pazifik gefahren.
Ach, Mist!
Was ist denn passiert? Du hörst dich so aufgeregt an.
Peter ist weg.
Was heißt das, weg?
Er war gestern Abend mit Kelly in der neuen Disco am Stadtrand. Auf dem Parkplatz davor haben sie sich getrennt. Seither ist er wie vom Erdboden verschwunden.
Hm. Das sieht nicht gut aus. Habt ihr schon die Polizei verständigt?
Noch nicht. Aber wenn er bis 2 Uhr heute Nachmittag nicht aufgetaucht ist, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben.
Sehr vernünftig. Halte mich bitte auf dem Laufenden.
Mach ich. Wiederhören. Verdammt!
Nun krieg dich mal wieder ein. Wahrscheinlich ist alles nur ganz harmlos.
Harmlos, harmlos! Tante Mathilda ist eben von der Leiter gestürzt und liegt mit Knochenbrüchen im Krankenhaus. Und Peter verschwindet nachts vor der Disco. Kannst du mir mal sagen, was daran harmlos ist?
Mann, das wusste ich doch nicht.
Ach... Entschuldige, war nicht so gemeint.
Wir sollten die Polizei verständigen.
Eigentlich wollte ich bis 2 Uhr warten. Aber von mir aus, ich rufe Inspektor Kotter an.
Ja.
Kotter?
Guten Tag, Inspektor.
Sherlock Holmes. Ja. Wo kann ich Al Capone abholen?
Heute sind wir es, die gerne jemanden abholen würden. Und zwar Peter. Er ist verschwunden. Ich glaube, Sie müssen uns helfen.
Klingt aber gar nicht so wie sonst. Soll das etwa eine richtige Vermisstenmeldung sein?
Ich fürchte, ja.
Wo ist er denn zuletzt gesehen worden?
Gestern Nacht, auf dem Parkplatz vorm Cox.
Cox, was ist denn das?
Eine Diskothek.
Ach ja, ja, richtig. Ja, ich habe davon gehört. Ja, aber macht euch nicht allzu viele Sorgen. Wahrscheinlich wird sich die Sache am Ende doch als harmlos herausstellen. Ach. Wie die meisten vermissten Fälle, doch, doch. Aber trotzdem. Ich sag den Kollegen, die heute Dienst haben, Bescheid. Sie sollen Augen und Ohren offen halten. Und wenn Peter morgen früh nicht zur Schule kommt, dann...
Was dann?
Na, dann wird richtig nach ihm gesucht. Das verspreche ich euch.
Alles klar, Inspektor. Danke.
Nun, was hat er gesagt?
Das erzähle ich dir später. Jetzt werde ich erstmal Mrs. Shaw anrufen und ihr sagen, dass ich die Polizei verständigt habe. Mhm. Und dann fahren wir los.
Wohin?
Zur Disco. Zum Parkplatz, wo du Peter zuletzt gesehen hast.
Okay.
Knapp 20 Minuten später erreichten Justus und Kelly die Diskothek. Weit und breit war keine Menschenseele in dem Industriegebiet zu sehen. Gleich hinter der offenen Schranke an der Einfahrt lehnten sie ihre Fahrräder an die Mauer.
Also, ich bin zuerst losgefahren. Und hier hat mir Peter zum Abschied nachgewinkt.
Aha. Und weißt du, wo sein MG stand?
Nicht genau. Wahrscheinlich da drüben. Jedenfalls kam er mir von dort entgegen, als wir uns um 10 trafen. Hier vielleicht.
Aha.
Hier könnte er gestanden haben. Und sieh dir das an.
Hier hat jemand ziemlich lange auf jemanden gewartet. Dabei hat er eine Menge Zigaretten geraucht. Mhm. Und als das Päckchen leer war, hat er es aus dem Fenster geworfen.
Klimt-Zigaretten.
Aha.
Und alle ganz knapp vor dem Filter ausgedrückt.
Mhm. Tagsüber hat es gestern zweimal ziemlich heftig geregnet. Mhm. Dieses Zeug kann folglich nicht länger hier liegen als seit gestern Abend. Ein Autounfall hat Peter nicht gehabt, denn sonst wäre er im Krankenhaus. Und die hätten umgehend seine Eltern verständigt.
Ja.
Also hat ihn möglicherweise jemand hier auf dem Parkplatz abgepasst. Mhm. Er hat lange auf euch gewartet und entsprechend viel geraucht. Ein ungesund lebender Mensch. Ein Kettenraucher. Mhm. Warte. Ich bin gleich wieder da.
Was wühlst du denn im Abfalleimer herum?
Ich packe die Kippen in diese Tüte.
Ach so, verstehe.
Warum schaust du so kritisch?
Ich habe genau dasselbe gedacht wie du. Aber du weißt ebenso gut wie ich, dass Peter auch was anderes zugestoßen sein kann.
Na ja.
Und außerdem, selbst wenn hier jemand auf ihn gewartet hat, die Zigarettenreste und die Packung müssen nicht unbedingt von ihm stammen.
Natürlich. Allerdings ist es doch sehr seltsam, dass jemand einen ganzen Abend vor einer Disco hockt.
Ja.
Normalerweise fährt man zu so einem Club, um drin zu sein und nicht draußen. Und Verabredungen werden gewöhnlich nicht so getroffen, dass der Abholer stundenlang im Auto sitzt.
Trotzdem stimmt was nicht an dieser Theorie.
Und was nicht, wenn man fragen darf?
Naja, also wenn jemand Peter aufgelauert hat, gibt es zwei Möglichkeiten.
Aha.
Entweder er hat Peters Wagen aufgebrochen und sich hinten versteckt. Oder er hat im eigenen Wagen oder im Freien gewartet.
Ja.
Aber dann muss er in dem Augenblick, als Peter eingestiegen ist, hinzugekommen sein. Selbst wenn er eine Waffe bei sich hatte und sie Peter auf die Brust gesetzt hat, musste er doch riskieren, anderen Disco-Besuchern aufzufallen.
Der einzig sichere Weg für ihn war also, sich hinten in Peters Wagen zu legen und zu warten.
Ja.
Und als Peter kam und losfuhr, hat er ihm nach ein paar hundert Metern von hinten eine Knarre an den Kopf gehalten.
Aber wenn es so war, dann war er es nicht, der so viel gepafft hat.
Richtig kombiniert. Wenn ein Nichtraucher ein Auto aufmacht, in dem so viel gequalmt worden ist, dann merkt er das sofort. Peter wäre also gewarnt gewesen und hätte sich bestimmt nicht hineingesetzt.
Soll heißen?
Wenn Peters Verschwinden überhaupt etwas mit diesem Parkplatz zu tun hat und wenn dieser Kettenraucher daran beteiligt war, dann hat er also in einem zweiten Wagen gesessen. Gewissermaßen als moralische Unterstützung für den, der in Peters Wagen wartete.
Mhm.
Er hatte zwei Aufgaben. Warten und beobachten, ob alles laufen würde wie geplant. Und dann musste er das Auto wegfahren, mit dem die Entführer hierher gekommen sind.
Wir haben es also mit mindestens zwei Entführern zu tun.
Hm.
Jedenfalls dann, wenn deine Vermutungen stimmen.
Und wahrscheinlich ist derjenige, der im eigenen Wagen gesessen und ständig gequalmt hat, nicht gerade der hellste. Sonst hätte er nicht ausgerechnet hier am Tatort so viele Spuren seiner Nikotinsucht hinterlassen.
Der Kopf der Operation saß also in Peters Auto.
Ja.
Und hat nicht mitgekriegt, was sein Komplize uns alles für Spuren geliefert hat. Mann, vielleicht weiß Peter inzwischen genau, wer sein Entführer ist, der hier auf diesem Platz in sein Auto eingestiegen ist.
Hoffentlich hat Peter überhaupt die Möglichkeit, wieder freizukommen.
Nächsten Morgen fuhren Justus und Bob zu Peters Eltern. Der erste Detektiv war heilfroh, dass Bob endlich wieder da war. Nun saßen sie im Wohnzimmer der Shaws auf dem Sofa und taten ihr Bestes, um das Ehepaar zu beruhigen.
Ach, ihr könnt doch nicht bestreiten, dass etwas passiert ist. Unserem Sohn ist etwas zugestoßen.
Ja, das glauben wir auch. Nachdem er nun über 40 Stunden verschollen ist, müssen wir davon ausgehen.
Ja. Ich habe eben noch einmal mit diesem Sergeant gesprochen. Colby, heißt er so?
Er heißt Cotter. Aber er ist nicht Sergeant, sondern Inspektor.
Na schön, meinetwegen Cotter. Wer glaubt, Peter ist entführt worden?
Wir teilen diese Ansicht.
Ja.
Ich habe ganz vergessen, euch was anzubieten. Ich bin vollkommen durcheinander. Möchtet ihr vielleicht einen Tee?
Danke, aber wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen gleich zum Polizeipräsidium.
Na schön. Und warum teilt ihr diese Ansicht, wenn man fragen darf?
Na, ganz einfach. Er ist spurlos verschwunden. Ebenso sein Auto. Ein Verkehrsunfall kommt also nicht in Frage. Freiwillig auf eine größere Reise wird er wohl auch nicht gegangen sein, ohne ihn oder uns Bescheid zu sagen.
Um Punkt 12 wollte er vorgestern Nacht hier sein.
Eben.
Und schließlich haben Kelly und Justus gewisse Anhaltspunkte dafür entdeckt, dass jemand auf dem Parkplatz vor der Disco auf Peter gewartet haben könnte.
Hä? Davon hat mir dieser Colby keine Silbe gesagt.
Es ist ja auch nur eine Möglichkeit. Mehr nicht. Es ist nur eine Theorie.
Was für eine Theorie denn? Mein Sohn entführt, das ist doch zu albern. Ihr wisst genau, dass ich mich nie in eure Detektivspiele eingemischt habe. Ihr habt ja dabei auch manches geleistet. Und schließlich ist Peter kein Spinner.
Danke.
Ihr natürlich auch nicht. Aber jetzt geht doch wohl die Fantasie mit euch durch. Ich bin kein Millionär, bei dem irgendwelche Verbrecher ein Vermögen erpressen können, indem sie seinen Sohn kidnappen.
Obwohl höchstens ein halbes Jahr seit ihrer letzten Begegnung vergangen war, schien Cotter leicht verändert. Die schwarzen Haare waren etwas grauer und lichter geworden, stellte der erste Detektiv fest, als er dem Inspektor die Hand schüttelte und mit Bob zusammen Platz nahm.
Na, gibt's Neuigkeiten?
Keine, leider.
Ja, hier haben wir etwas für Sie. Wie versprochen, die Kippen von dem Kettenraucher auf dem Parkplatz. Mhm.
Clint.
Mhm.
Das ist eine seltene Marke, das gefällt mir nicht.
Mhm.
Ein Mensch, der auf einem Parkplatz auf sein Opfer wartet und dabei solche Spuren hinterlässt, der muss ziemlich dumm sein.
Aha.
Bill soll aus dem Labor kommen. Mhm. Also gut, ihr zwei. Wenn die Geschichte mit der Entführung überhaupt stimmt, dann wäre es mir lieber, die Täter wären helle Burschen.
Was? Warum denn?
Warum wohl? Weil kluge Zeitgenossen nicht so blöd wären, ihm wirklich etwas anzutun. Aber wir nehmen ja an, dass der Kettenraucher ohnehin bloß Hilfsdienst geleistet hat.
Ja, ich weiß. Der eigentliche Kidnapper muss in Peters Wagen gewartet haben.
Und jetzt wollen Sie von uns erfahren, welches Motiv es geben könnte, unseren zweiten Detektiv zu verschleppen.
Erraten.
Na, Rache. Da will sich jemand an Peter rächen. Irgendwer, den Peter als Verbrecher entlarvt hat. Hä?
Allerdings müssen wir wohl als Möglichkeit annehmen, dass die Entführer es gar nicht speziell auf Peter abgesehen hatten. Es könnte sein, dass er nur zufällig ausgesucht worden ist.
Na, vielleicht haben die sogar gelost, wen von uns dreien sie hops nehmen wollen.
Mhm, kommt mir ziemlich plausibel vor.
Warte mal. Angenommen, die Theorie mit der Entführung ist richtig. Dann wird es sich bei dem Täter ja wohl kaum um irgendeinen kleinen Fisch handeln, dem wir einmal in die Quere gekommen sind, oder wie?
In Frage dürfte nur jemand kommen, den wir hinter Gitter gebracht haben.
Die Schlussfolgerung daraus ist, dass wir in unserem Computer eine Liste von all unseren Fällen abrufen müssen, die mit Gefängnisstrafen endeten.
Habt ihr so etwas wirklich?
Ja, klar. Ja.
Oh. Ist doch Ehrensache. Er hat sich außerdem glänzend bewährt. Haben Sie das etwa nicht?
Wir haben so viel zu tun, dass unsere Leute einfach keine Zeit finden, unser elektronisches Archiv immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Naja, nützlich wäre es schon.
Ja.
Also dann, worauf wartet ihr noch? Fahrt in euer Hauptquartier, werft euren Computer an, druckt die Liste aus und kommt wieder her. Und dann werden wir uns diese Herrschaften mal näher ansehen.
Ich muss noch vorher zu meiner Tante ins Krankenhaus. Sie ist von der Leiter gefallen.
Oh, das tut mir aber leid. Passiert in Rocky Beach im Schnitt 12 Mal im Jahr. Aber Schatz beiseite. Ich habe schon mit Peters Eltern telefoniert. Die sind natürlich sehr besorgt. Darf man fragen, wieso ihr so cool seid?
Eine innere Stimme.
Genau, bei mir auch.
Oh. Na, hoffentlich habt ihr recht.
Im Hospital von Rocky Beach roch es auf den breiten, unpersönlichen Fluren, als hätten die Putzkolonnen eimerweise Desinfektionsmittel ausgeschüttet. Der erste Detektiv stieg aus dem Fahrstuhl und saß kurze Zeit später bei seiner Tante auf der Bettkante.
Dr. Morrison meint, in 4 Wochen bist du wieder hier raus.
4 Wochen? Die Ärzte hier im Krankenhaus haben von 3 gesprochen.
Onkel Titus kommt zwar ganz gut zurecht, natürlich nicht zuletzt mit meiner Hilfe. Aber ich glaube, er wäre froh, wenn du bald wieder nach Hause kämst.
Auf Ärzte soll man sowieso nicht hören.
Hä?
Das ist mein Neffe Justus Jonas. Und das ist meine Bettnachbarin, Mrs. Fiedler.
Guten Tag und gute Besserung.
Besserung? Wie soll sich denn etwas bessern in einem solchen Krankenhaus? Überall Dummköpfe, die sich wichtig nehmen. Sie flicken an einem herum, als wäre man ein Besenstiel.
Er hat es doch nur gut gemeint, Erna. Sie besteht darauf, dass ich Erna zu ihr sage. Sie ist etwas sonderbar, aber eigentlich ganz in Ordnung.
Wie ist das mit Ihrem Gipsbein passiert, Mrs. Fiedler?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Beim Angeln.
Beim Angeln? Sie machen Witze.
Ich liege seit 3 Wochen in dieser Hölle, erleide die grässlichsten Schmerzen, werde jeden Tag misshandelt von ahnungslosen Kurpfuschern und du nennst das einen Witz. Aber ich werd's dir trotzdem sagen. Es fühlte sich an, als hätte ein Pottwal angebissen, so schwer hing die Angel im Wasser. Natürlich wollte ich meinen Fang auch haben, also hab ich gezogen, so stark ich nur konnte.
Und dann?
Na was schon, dann ist der Angelhaken von dem verrosteten Fahrrad im Bach abgerutscht und ich bin auf dem nassen Felsen ausgerutscht.
Sie ist genauso auf dem Rücken gelandet wie ich. Ist das nicht sonderbar? Sie bricht sich ein Bein und ich mach mir die Schulter kaputt.
Die Menschen sind halt verschieden.
Oh, Justus!
Mach dir keine Sorgen, Tante. Mrs. Fiedler hat die Augen schon wieder geschlossen. Ich glaube, sie schläft gleich.
Wie kommt ihr denn ohne mich zurecht?
Stell dir vor, Peter ist verschwunden.
Verschwunden? Och, er wird am Meer sein und so lange trainieren, bis er gegen dich gewinnt.
Aber wir haben Schule. Und seit Mittwoch ist er nicht mehr erschienen.
Och.
Ich muss Sie bitten, einen Moment auf dem Flur zu warten, junger Mann. Wir haben jetzt Visite.
Oh, ich wollte ohnehin gehen. Ich komme später wieder, Tante.
Komm ruhig morgen oder übermorgen. Ich bin ja froh, wenn es dir gut geht.
Also dann, gute Besserung.
Ja, danke.
Auf dem Weg nach draußen warf Justus einen Blick auf Erna Fiedler. Über ihr Gipsbein hinweg starrte sie dem ersten Detektiv mit weit aufgerissenen Augen nach. Als sie merkte, dass er es gesehen hatte, versuchte sie, ein verdächtig unauffälliges Gesicht zu machen.
Entschuldigen Sie, Schwester. Wo ist denn hier der nächste Fernsprecher?
Gleich am Ende des Ganges links.
Danke.
Schwester Michaela! Telefon auf der Stelle!
Schwester
Ich bin's. Hör zu, Tante. Du darfst dir jetzt nichts anmerken lassen. Tu so, als ob du mit Onkel Titus sprichst.
Und warum, wenn ich fragen darf?
Es ist wichtig. Bitte tu mir einen Gefallen und wiederhole nicht meine Frage.
Ja, was für eine Frage?
Die, die ich dir jetzt stelle. Du darfst sie nicht nachsprechen.
Wie du willst.
Hast du Mrs. Fiedler von den 3 Fragezeichen erzählt? Antworte bitte nur mit Ja oder Nein.
Natürlich. Alles. Ich bin ja stolz auf euch. War das etwa falsch?
Nein, nein. Aber tu mir bitte noch einen Gefallen. Sag zuerst laut, im Küchenschrank links oben. Und dann wartest du einen Augenblick und sagst, auf Wiedersehen, Titus, zu mir. Und dann leg auf.
Ist das dein Ernst?
Mein voller Ernst.
Na schön, wenn es dir Freude macht. Im Küchenschrank, links oben. Auf Wiedersehen, Titus.
Als Justus auf dem Schrottplatz einbog, fiel sein Blick gleich auf Onkel Titus. Er hatte die Hände auf den Rücken gelegt und marschierte, wie Mr. Shaw wenige Stunden zuvor, rastlos auf und ab.
Sieh mal, was ich hier habe. Ich habe einen Brief an dich geöffnet, weil er mir verdächtig vorkam.
Wir haben Peter. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Freust du dich etwa?
Freuen ist übertrieben. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass Peter lebt. Und wenn das mit dem Auge um Auge und Zahn um Zahn ernst gemeint ist, dann brauchen wir ja auch um sein Leben jetzt nicht mehr zu fürchten. Denn umgebracht hat Peter noch nie jemanden, oder?
Da muss ich dir recht geben.
Wir haben ohnehin vermutet, dass Peter entführt worden ist. Von Leuten, mit denen wir in unseren bisherigen Fällen zu tun gehabt haben. Irgendwelche Kerle wahrscheinlich, die durch uns hinter Gitter gekommen sind und sich nun Peter geschnappt haben.
Na hör mal, da wird euer Freund irgendwo in einem dunklen Keller gefangen gehalten. Und du tust so, als wäre nichts.
Er wird nicht lange in diesem Keller bleiben. Wir wissen zwar noch nicht, wo das ist, aber wir holen ihn da raus.
Aha.
Wo ist der Briefumschlag? Und was war daran verdächtig?
Hier. Die Adresse ist mit einer übertrieben krakeligen Handschrift geschrieben worden.
Meistens nützt es nicht, seine Handschrift zu verstellen. Und wenn man sich noch so sehr anstrengt, die persönlichen Eigenheiten beim Schreiben bleiben erhalten. Hast du deine Arbeitshandschuhe schon länger an oder sind Fingerabdrücke von dir auf dem Brief?
Na ja, ein paar bestimmt. Ich habe das nicht sofort gemerkt, was da los ist.
Macht nichts. Wenn da ein brauchbarer Print vorhanden ist, werden wir ihn drüben in unserer Zentrale finden. Aber ich würde mich wundern, wenn diese Kerle nicht mit Handschuhen gearbeitet haben.
Also, du solltest Peters Eltern und die Polizei anrufen.
Mach ich. Aber vorher habe ich noch etwas zu erledigen.
Justus ging hinüber zu dem alten Wohnwagen, in dem die 3 Fragezeichen ihre Zentrale hatten, und schaltete den Computer ein. Er tippte seine Befehle ein und kaum eine Minute später hielt er einen Ausdruck ihrer bisherigen Fälle in der Hand. Dann griff er zum Telefon und informierte Inspektor Cotter über den Brief der Kidnapper.
Also doch. Ihr hattet wie immer einen guten Riecher. Habt ihr inzwischen die Liste ausgedruckt?
Ja, es sind 36 Fälle.
Mhm, gut. Wann kannst du mit Bob hier sein?
Um 16 Uhr.
Okay. Willst du bei Peters Eltern anrufen oder soll ich das tun?
Wahrscheinlich ist es besser, wenn Sie das machen. Der Wortlaut heißt, wir haben Peter. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Und keine Unterschrift?
Keine.
Gut. Ich werde es Ihnen schonend beibringen. Und vergiss den Brief nicht.
Keine Sorge.
Diesmal empfing der Inspektor Justus und Bob nicht in seinem Büro. Stattdessen führte er die Jungen über endlose Flure und Treppen in einen Raum, in dem sich nur ein Schreibtisch und eine Sitzecke befanden. An der Wand hing ein lebensgroßes Bild von Sigmund Freud.
Nehmt doch schon mal Platz. Dieser Fall ist etwas für unseren Polizeipsychologen.
Tja, was macht denn so ein Polizeipsychologe überhaupt? Gangstern auf den Zahn fühlen, ohne dass sie es merken.
Aha. Ganz genau.
Tut mir leid. Ich hoffe, ich habe Sie nicht warten lassen.
Aber nein.
Dr. Hannah Ferguson.
Justus Jonas und Bob Andrews. Angenehm.
Ganz meinerseits. Du starrst so interessiert auf das Bild hinter mir. Nee. Weißt du, wer das ist?
Selbstverständlich. Sigmund Freud, ein weltbekannter Seelenarzt aus Wien.
Nicht schlecht. Und ihr seid also Privatdetektive. Mhm. Ich hörte, ihr habt eine Liste der Fälle, an denen ihr in den letzten Jahren gearbeitet habt.
Nicht von allen. Nur von den Fällen, bei denen es Gefängnisstrafen gab.
Mhm. Wir nehmen an, dass Peter Shaw von Leuten gekidnappt wurde, die sich dafür rächen wollen.
Dass sie von diesen jungen Leuten hier überführt wurden und ins Gefängnis mussten.
Ja, genau.
Sie erzählten mir ja von dem Briefinspektor. Mhm. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Hier ist die Kopie unserer ausgesuchten Fälle. Ja. Es sind genau 36.
Moment, Moment. Ich muss mir mal die Brille aufsetzen. Ja. Ich hoffe, ihr habt keine übertriebenen Erwartungen. Ich kann unmöglich auf einen der Fälle zeigen und sagen, geht zu diesem Mr. Miles von Fall F. Der hat euren Freund Peter.
Naja, ist ja klar.
Was ich sagen kann ist, mit aller gebotenen Vorsicht scheiden auf den ersten Blick 12 dieser 36 Fälle aus.
Ach, warum?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Sie alle zu nennen, würde zu weit führen. Der wichtigste ist, diese 12 haben es durchweg so direkt auf Bereicherung abgesehen, dass eine solche Aktion einfach schlecht zu ihnen passt.
Mhm. Sie meinen, die sind zu grob?
Ganz recht.
Aha.
Wenn eure Vermutung richtig ist, dann handelt es sich bei dem Kidnapper um jemanden, der sehr verletzlich ist. Er verfügt über viel Sensibilität. Sehr wahrscheinlich fühlt er sich zu Unrecht bestraft. Darunter leidet er so sehr, dass er meint, dieses Unrecht unbedingt korrigieren zu müssen.
Wenn er so sensibel wäre, dann würde er dafür aber nicht seinerseits sein Unrecht begehen.